Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, die heutige Folge wird etwas ernster. Es geht um ein sehr ernstzunehmendes Thema, und zwar um Selbstmord. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge tatsächlich aufnehme. Ich habe auch lange überlegt, ob ich sie als Interviewfolge mit einem Profi zusammen aufnehmen sollte. Ich bin aber in den letzten Tagen, vor allen Dingen nach der letzten Folge, nach meiner Traumaabrechnung, zu dem Schluss gekommen, dass es sicher schon viele professionelle Angebote zur Suizidprävention gibt und die Informationen dort ja auch frei zugänglich sind für jedermann. Aber eine sehr persönliche Folge daraus zu machen über meinen eigenen Weg raus aus den Selbstmordgedanken und rein ins Leben, den möchte ich an dieser Stelle doch mit euch auf diese Art und Weise teilen. Und ja, es ist im Endeffekt auch die praktische Anwendung meiner Traumaanker. Und für mich eigentlich ganz wichtig, das vielleicht auch einfach mal aus der Warte her zu schildern. Denn das, was am schwierigsten für mich früher war, war das große Tabu, das um Selbstmordgedanken gemacht wird. Und jeder ist erschüttert, entsetzt, vor allen Dingen, wenn Prominente zu diesem drastischen Schritt, diesen drastischen Schritt wagen. Und es gibt viele gute Initiativen, auch Anti-Suizid-Projekte, wie zum Beispiel Theresa Enke ins Leben gerufen hat nach dem Suizid ihres Mannes. Aber ja, das ist trotzdem noch ein Tabu in der Gesellschaft. Und viele Menschen, die diese Gedanken haben, stehen komplett alleine da. Und so ging es mir damals auch, als es bei mir sehr akut war. Und das nicht drüber reden können oder nicht darüber reden dürfen, war eigentlich fast mit das Schlimmste. Es hat lange gedauert, bis ich mich offenbart habe und ja, dann ein Prozess im Endeffekt in Gang gekommen ist, der mir heutzutage im Nachhinein sehr geholfen hat. Aus diesem Grund widme ich heute diese Folge auch einem Menschen, der mir auf diesem Weg ganz besonders geholfen hat, ohne dass er das wahrscheinlich heutzutage weiß. Es ist ein ehemaliger Vorgesetzter von mir, der ja kurz nach meiner schlimmsten Phase, nach meinem persönlichen Nullpunkt, von dem ich euch heute erzählen möchte, mir durch seine Menschlichkeit und sein Vertrauen wirklich sehr stark geholfen hat und es eigentlich möglich gemacht hat, dass ich heute hier sitze. Und ja, er weiß das bis heute sicherlich gar nicht, aber er hat im rechten Moment die rechte Reaktion gezeigt und ja, das war ein ganz besonderer Moment und nachher komme ich da sicherlich noch drauf und ja, diesem Menschen widme ich heute eigentlich diese Folge. Ja, die Folge heißt Mein Nullpunkt und in der vorherigen Folge habe ich schon meine Traumaabrechnung euch berichtet, wie viel eigentlich alles bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben passiert ist. Und für mich gibt es immer so zwei Zeitrechnungen. Die Zeitrechnung vor dem Nullpunkt, die von vielen schwierigen Zeiten, traumatischen Erlebnissen, viel Leid eigentlich geprägt ist. Und eine Zeitrechnung nach dem Nullpunkt, nach dieser einen Nacht. Und nach dieser einen Nacht musste ich lernen, Hilfe auch zuzulassen und anzunehmen. Und ja, das war allerdings auch meine Rettung. Hätte ich mich dagegen gewehrt, hätte ich mich gesperrt, wäre ich heute nicht mehr hier. Also von daher, sind wir heute an dem Nullpunkt. Und ich möchte euch da sicherlich nicht zu tief mit reinziehen. Für jeden, der an dieser Stelle sagt, er hat selber ganz starke Selbstmordgedanken und ist mit dem Thema zu stark gerade emotional involviert, der sollte vielleicht nochmal sich überlegen, ob er weiterhört. Ich sage ja immer, dass ich nicht unbedingt ein Fan bin von Triggerwarnungen, denn Trigger zeigen eigentlich einem eine Grenze, wo man weiterarbeiten sollte, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und jeder, der Selbstmordgedanken hat, sollte sich wirklich Hilfe suchen. Und es gibt gute Krisentelefone. Ich werde das auch entsprechend noch verlinken. Und ja, allerdings möchte ich halt wirklich auch Mut machen. Aber es gehört halt auch die dunkle Seite dazu, um das Licht zu sehen. Von daher fange ich mal kurz an, über meine dunkelste Stunde zu berichten oder die dunkelste Nacht vielleicht auch. Es war kurz vor meinem 21. Geburtstag und ich war zum Ende oder am Ende einer praktischen Phase meines Studiums und rückblickend kann ich sogar sehen oder weiß ich, dass es in dem Studium einen wahrscheinlich Auslöser gab, der mich hat so verzweifelt sein lassen, dass ich ja all die Gedanken, die ich vorher hatte, tatsächlich in die Tat umsetzen wollte, beziehungsweise es riskieren wollte und es nicht mehr aushielt. Ich hatte in der Traumaabrechnung erzählt, dass es zu einem Schusswechsel gekommen ist und der hat mir, nein, kein Schusswechsel, das ist falsch, es wurde auf mich und einen Kollegen vermeintlich einen Schuss abgegeben und inwieweit er gezielt war, das weiß man heutzutage nicht mehr. Aber diese Situation, als das passiert ist, als wir in der Situation waren, ist sehr viel Hilflosigkeit plötzlich aufgebrochen. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich dann, ja, im Nachhinein, jetzt rückblickend gesehen, wenige Wochen später, also es waren vielleicht 6 Wochen dazwischen, dann tatsächlich so verzweifelt war, dass ich meinem Leben ein Ende setzen wollte. Und das Thema Suizidgedanken begleitet mich allerdings auch schon deutlich länger. Also das war dann keine Tat, die daraus resultierte, sondern schon als Kind hatte ich den Impuls, zum Beispiel mir eine Decke über den Kopf zu ziehen und nicht mehr leben zu wollen. Das ist mir aber auch erst viele Jahre später bewusst geworden, dass das schon ein weitreichendes Verhalten war, das ich da mit 6, 7 Jahren an den Tag gelegt habe. Oder auch in der Pubertät, gerade als die Mobbingphasen so schlimm waren, da habe ich mich förmlich in eine Fantasiewelt geflüchtet, in der ich, sagen wir mal, nicht lebendig rauskam. Das ist ziemlich heftig und im Nachhinein, weiß ich gar nicht, wie ich die Phasen überstanden habe. Nach außen hat es so gut wie eigentlich niemand mitbekommen. Als ich so in der 8. Klasse war, habe ich mich mal einer Schulfreundin leicht anvertraut. Allerdings habe ich dann auch tatsächlich auch diese Reaktion erlebt, so nach dem Motto, darüber darfst du doch nicht sprechen und du hast es doch so gut. Und ja, und das war dann eigentlich auch so der einzige Versuch. Und nachdem der so gescheitert ist, habe ich das immer weiter mit mir selbst ausgemacht und habe dann allerdings auch meine Energie in andere Dinge gesteckt und das immer versucht zu wegzudrücken, weil ich natürlich auch wusste, dass ich eigentlich leben will. Also das war so ein Leben zwischen zwei Welten, nicht richtig leben und aber auch nicht sterben können. Und das eskalierte dann halt tatsächlich kurz vor meinem 21. Geburtstag. In diesem Jahr sind viele verschiedene Dinge passiert, die das sicherlich auch noch mitforciert haben. Wie gesagt, unter anderem der Einsatz, dann eine Beziehung, die sehr schwierig lief und viel Einsamkeit war im Spiel, weil ich in einer Stadt lebte, in der ich niemanden großartig kannte. Und ja, dann war es im März 2002 war das, tatsächlich so weit, dass ich eine Überdosis eines Medikamentes abends genommen habe, in Kombination mit Alkohol. Und es war so ein bisschen russisch Roulette. Also grundsätzlich hätte die Dosis auch ausreichen können, um erheblichen Schaden bis hin zum Tod herbeiführen zu können. Andererseits, ja, sollte es wohl tatsächlich nicht so sein. Ich habe diese Nacht überlebt. Ich stand sehr neben mir am nächsten Tag, beziehungsweise wurde morgens von meiner damaligen Freundin gefunden. die irgendwas geahnt hatte und ja, sich dann auf den Weg machte. Sie ahnte, dass da was nicht stimmt. So ganz kriege ich das heutzutage auch nicht mehr zusammen, weil die ersten Tage nach diesem Vorfall waren sehr, war ich wie betäubt. Ich weiß auch nur ein paar Bruchstücke. Ich weiß, dass sie mich umgehend zu unserem Hausarzt gebracht hat. Der wohnte Gott sei Dank nur einmal über die Straße. Sie hat mich dorthin gebracht und hat mir, ja, und er hat natürlich auch gemerkt, dass ich in einem sehr desolaten Zustand war, noch sehr benebelt und betäubt von dem Medikament, was ich genommen habe. Und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat mich weitergeschickt in die Uniklinik und ja, dort bin ich erstmal ganz normal in die Notaufnahme gekommen und man hat mir sehr deutlich klar gemacht, dass ich eigentlich nur die Wahl habe, freiwillig dort zu bleiben. Alternativ hätten sie eine Zwangseinweisung tatsächlich in Erwägung gezogen, aber sowohl der Arzt als auch ich waren natürlich dann doch so vernünftig und haben den sanften Weg beschritten. Ich bin dann freiwillig dort geblieben und war einige Zeit in dem Krankenhaus. Rückblickend betrachtet gar nicht so lange. Ich kann es nicht mehr auf die Tage genau sagen. Ich glaube, es war eine Woche oder 10 Tage, bis die Wirkung des Medikaments nachgelassen hat, war ich dann dort. Und ich habe, ja, erstmal in der Zeit natürlich wurden Leute, die vorher gar nicht wussten, wie es mir ging, wurden damit behelligt. Das war mir natürlich eigentlich sehr, ja, also nicht recht, aber es war sicherlich wichtig, dass das so, ja, bekannt wurde. Ja, ich bin allerdings auch tatsächlich sehr schnell dort rausgekommen, nachdem ich zugesagt habe, mich in ambulante Therapie zu begeben. Da sind sie allerdings auch hinterhergegangen und ich musste wirklich, habe mich dann bei einem Arzt gemeldet und ja, dann letztlich auch angefangen, die ambulante Therapie wahrzunehmen. Ja, das war sicherlich auch ein weiterer rettender Moment, dass ich ja an endlich richtige Hilfe bekommen habe und ich musste nicht mehr dieses Versteckspiel spielen und es war wirklich, ja, es war spät, fast zu spät, aber es war noch der richtige Moment. Es war nicht zu spät. Ja, und ich habe dann in den nächsten Monaten eigentlich wie so eine Art Dämmerzustand gehabt. Ich war wieder im Studium, im theoretischen Teil. Sich auch der rettende, wegweisende Mensch, der gesagt hat, Aileen, egal was ist, wir zählen auf dich. Du kannst eine gute Polizistin werden und trotzdem, trotz allem, was ist, ich soll zusehen, dass ich gesund werde und alles andere ist zweitrangig. Und ich kann diesem Menschen heute gar nicht dankbar genug sein, denn dass ich damals nicht den Job verloren habe, hat dazu geführt, dass ich immer einen unheimlich engen, starren, stabilen äußeren Rahmen hatte. Und da komme ich jetzt fast in der Überleitung auch zu den Traumaankern, die ich ja später formuliert habe, die mir geholfen haben, das alles zu verarbeiten und dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ja, die äußere Stabilität, die mir der Job dann noch gegeben hat, die war einfach Gold wert. Ich habe zwar in den Wochen nach diesem Vorfall immer noch sehr gelitten. Es war natürlich nichts gelöst. Es war immer noch sehr schwierig für mich, auch gerade den Unterricht zum Beispiel auch wahrzunehmen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich fühlte mich ein bisschen in gewisser Weise natürlich auch beobachtet. Ja, und habe aber nach, ja, guten 6, 8 Wochen dann gemeinsam mit meinem dann ambulanten Therapeuten entschieden, dass ich halt länger in eine Klinik muss. Und ich bin dann für gute 2 Monate in eine Klinik gegangen und da gab es dann tatsächlich den ersten Grundstein anzufangen, hinzugucken, was da überhaupt los ist. Dass das dann noch sehr, sehr lange dauerte, bis alle Puzzlestücke zusammengesetzt waren, das konnte ich ja nicht ahnen. Aber es war wirklich rettend für mich, dorthin zu gehen, um dann, ich sage auch wieder das Stichwort Stabilität und Sicherheit, diese Klinik gab mir erstmal die nötige Sicherheit, mal hinzugucken. Und ja, alles Toben, alles Selbstverletzende, was in dem Moment da war, erstmal zu eliminieren und dann neu alles zu ordnen. Das war einfach die Sicherheit und Stabilität, die nötig war. Und ja, das waren harte Zeiten, harte Wochen. Ich habe natürlich auch viel gefehlt. Ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich dieses halbe Jahr, was mir fehlte, nachholen konnte. Und ja, ganz verständnisvolle Vorgesetzte, und das hat mir wirklich ganz viel geholfen. Und ja, wenn ich so den nächsten Traumaanker, Vertrauen in mich selbst, dann da ins Spiel bringen kann, dann muss ich sagen, dass ich einfach gelernt habe, in der Zeit hinzusehen, nicht mehr diesen Schritt Suizid nur noch als Lösung zu sehen, sondern dass ich auch gelernt habe, dass ich es aushalten kann, wenn ich hinsehe. Und das habe ich jetzt erst nach sehr, sehr vielen Jahren auch verstanden. Für mich, es war nie der Fall, dass ich nicht leben wollte. Ich wollte nicht fühlen. Das steckte eigentlich dahinter. Es war eine Leere in mir, es war gar kein Gefühl da, und diesen gefühlslosen Zustand konnte ich nicht aushalten. Und ja, in der weiteren Arbeit mit meiner anschließenden Therapeutin habe ich dann halt irgendwann mich entscheiden müssen, weil ich immer noch zwischen Leben und Tod stand die ganze Zeit. Und das auch in sehr heftiger Art und Weise. Aber sie hat mir eines Tages sehr provokant an den Kopf geworfen, warum ich das denn nicht einfach tue, warum ich mich nicht umbringe. Und ich glaube, das ist natürlich eine gewagte Frage. Das muss jeder Therapeut auch wirklich sachte einsetzen, so etwas. Aber sie hat mir damals vertraut, und ja, ich musste ihr gegenüber eingestehen, dass da halt so ein Licht der Hoffnung ist, das nicht ausgeht und das mich immer noch davon abhält. Und ja, diese Basis überhaupt, dieses Vertrauen in die Therapeutin, dass ich in sie hatte und dass sie auch in mich hatte, das ist natürlich auch der klassische Traumaanker Nummer 3, Vertrauen in andere. Ich fing dann an, mit ihr offen und ehrlich auch über meine Gedanken zu reden, dass ich bis dahin immer, ja, für mich behalten habe. Aber nachdem ich ihr klar gemacht oder ich an dem Punkt war und gesagt habe, okay, doch, da will etwas in mir leben, in dem Moment konnte ich auch viel offener mit ihr über diese ganzen Gedanken reden. Und das war der Schlüssel, dass wir hinschauen konnten und gucken, was steht das eigentlich, dieser große Wunsch, nicht zu leben. Und ich bin froh, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich das mit ihr bereden konnte. Und ja, dadurch ist es zum Teil schon wirklich ganz, ganz gravierend besser geworden. Und ja, leider musste ich dann ja irgendwann den Ort wechseln und hatte andere Ärzte, mit denen selbst manchmal mit Ärzten, Fachärzten nicht so einfach darüber zu reden. Also man braucht unheimlich viel Vertrauen. Und das habe ich halt auch gemerkt. Aber irgendwann hatte ich wieder diejenigen, mit denen ich darüber auch reden konnte, ohne Angst gleich eingewiesen zu werden, ohne Angst gleich verurteilt zu werden dafür. Deshalb das Größte und Schlimmste ist tatsächlich das Tabu darum. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, heute halt auch hier an dieser Stelle darüber zu reden. Habe ja irgendwann dann die Therapie mit dem EMDR-Verfahren angefangen und die Traumatherapie gemacht. Zu Anfang gingen tatsächlich die ganzen Suizidgedanken stark zurück. Irgendwann holte mich das Thema aber nochmal ein. Und zwar, als ich meine eigentlich schlimmste Traumatisierung bearbeitet habe, schloss sich langsam der Kreis, warum ich immer wieder in diese Gedanken verfallen bin. Und zwar hat mein Körper während der schlimmsten Traumatisierung habe ich förmlich abgeschaltet. Und da kommt der Traumaanker Körper ins Spiel. Der Körper ist aufgrund der emotionalen und körperlichen Verletzung und dem daraus resultierenden Schmerz wie abgeschaltet worden in der Situation. Leider ist er halt nie wieder angeschaltet worden. Ich bin in diesem Zustand des Abschaltens dauerhaft verharrt und deshalb wahrscheinlich auch schon diese Gedanken auch als Kind, dass das so früh angefangen hat und auch ich aber nie verbalisieren konnte, weil das war noch eine Phase, in der ich noch gar nicht reden konnte, wirklich oder nicht, sagen wir mal, nicht Zusammenhänge nicht begreifen konnte und mich nicht entsprechend artikulieren konnte. Und durch die EMDR-Therapie habe ich das Reden darüber gelernt und konnte es irgendwann wahrnehmen und war irgendwann wieder an diesem Punkt des Abschaltens und merkte, oh, ja, da ist genau das, diese Gefühlslosigkeit eingetreten, die ich immer loswerden wollte durch den Suizid. Und es ist so ein bisschen wie ja, ein Abschalten, was dann stattgefunden hat. Und ich konnte tatsächlich durch die Bearbeitung dessen die Gefühle wieder anschalten. Und vor allen Dingen seitdem ist das halt für mich gar keine Option mehr. Und ja, das ist, ja, ich habe gemerkt, dass zum Beispiel früher Hilflosigkeit unheimlich schnell dazu geführt hat, dass ich in so ein Denken gekommen bin, dass ich nicht mehr leben will. Aber es hat halt eins zu eins mit der Situation, die ich damals erlebt habe, zu tun, dass ich da die gefühlte Hilflosigkeit dann in dieses Abschalten umgewandelt habe. Ja, das ist der Prozess, der eigentlich dahinter gesteckt hat. Und jetzt noch ein bisschen weiter hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen in dieser Körpertherapie, die ich ja seit 2,5 Jahren mache, dass wirklich auch der Körper, also nicht nur diese Gefühle abgeschaltet wurden in der Situation damals, sondern auch der Körper. Dass der wie taub war, wie gefühllos und also ja, förmlich taub. Und den wieder anzuschalten, führt halt jetzt tatsächlich dazu, dass ich endlich im wahrsten Sinne des Wortes das Gefühl habe, wieder lebendig zu sein oder erstmalig lebendig zu sein. Ich versuche immer so ein bisschen anzuknüpfen und versuche so ansatzweise an ein Gefühl vor diesen Taten oder ja, zu kommen. Es ist sehr schwer, weil ich sehr jung war, aber wahrscheinlich forme ich es eher so gedanklich, wie müsste es sich anfühlen. Das ist noch sehr kopfgesteuert, aber ich komme da immer mehr ins Fühlen rein und das ist eigentlich das, worauf ich auch hinaus arbeite. Und ja, da kommen wir bei dem Traumaanker Gegenwart auch schon an. Ich habe mit so 13, 14 habe ich einen Spruch gehört oder ein Zitat, dass Selbstmord eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem ist. Und den habe ich mir so dermaßen eingeprägt und der hat mich auch durch viele dunkle Stunden getragen, dass ich heute weiß, ich, egal was ist, egal was passiert, es ist nur vorübergehend. Und ich habe aber gleichzeitig heute ja, keine wirkliche Angst vor dem Tod. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich wirklich jahrelang sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir zum Beispiel auch sehr, oder allein durch meinen Job, ist mir sehr bewusst, dass das Leben endlich ist. Dass ich von heute auf morgen, ja, von jetzt auf gleich kann etwas passieren, dass dass das Leben endet. Und das wird mir, vor allen Dingen in den letzten Monaten, wird es mir immer bewusster und dass ich es schaffe, immer mehr im Hier und Jetzt zu leben. Früher, als ich den Traumaanker Gegenwart beschrieben habe, in der Folge habe ich sicherlich gesagt, dass es immer mein Leben früher immer nur entweder in der Vergangenheit orientiert war oder in der Zukunft. Es gab nicht den Ist-Jetzt-Moment. Und das ist aber in den letzten Monaten tatsächlich eingetreten, dass ich jetzt immer mehr im Hier und Jetzt bin. Und ich weiß, dass das Leben endlich ist und genieße jeden Tag, jeden Moment mit Freunden. Auch in der Beziehung kann ich viel mehr das Jetzt einfach genießen. Und ja, das fühlt sich, ich fühle mich endlich angekommen an. Und es war ein sehr, sehr langer Weg und der hätte halt mit 21 auch schon oder nicht mal 21 enden können, was sicherlich sehr, sehr tragisch gewesen wäre. Und ja, viele traurige Menschen auch und sicherlich auch verständnislose Menschen, fassungslose Menschen hinterlassen hätte. Und ja, von daher bin ich froh, dass ich weitergemacht habe, dass ich die richtige Hilfe bekommen habe. Und ja, es war so ein Moment, der das Leben einfach verändert hat. Von daher, ich bin da heutzutage so extrem dankbar, dass das passiert ist und wollte es schon seit Jahren immer mal demjenigen mitteilen. Aber ja, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht ist das einfach auch der richtige Weg jetzt gerade. Alles soll so sein, wie es immer kommt. Ja, das ist wieder eine sehr persönliche Folge gewesen, aber ja, vielleicht bringt es jemanden, der gerade sehr wenig Lebensmut und Lebenswillen hat, doch dazu, ja, weiterzukämpfen und Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Mein Licht ist zum Glück nie ausgegangen, nie vollständig. Und im Gegensatz zu, ja, circa 10.000 anderen Menschen im Jahr. Ja, so hoch ist die Suizidrate. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist auch noch mal viel höher. Aber ja, man kann nur Hoffnung und Mut machen, weiterzumachen. Es lohnt sich. Und egal, was man auch erlebt hat, ich habe nun auch viel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße erlebt. Aber ja, Selbstmord ist keine Lösung. Aufgeben ist keine Option, wie das der gute Lars Ahmet jetzt, mein kleiner, ja, Mentor inzwischen, wie er immer sagt, aufgeben ist keine Option. Das ist so einfach. Und wenn ich hatte auch eine Phase, wo ich einfach gesagt habe, ich mache weiter, weil ich dem Täter nicht den Sieg lassen will, dass er mich komplett zerstört hat. Selbst das waren mal tragende Gedanken, die ich in der Phase hatte. Und hat immer dafür gesorgt, dass ich die nötige Kraft hatte, weiterzumachen. Und die Kraft wünsche ich auch jedem, der damit kämpft. Und vertraut euch netten Menschen an. Geht damit irgendwo, und wenn es erstmal ein anonymes Krisentelefon ist oder irgendeine Hilfseinrichtung, es gibt so viele Anti-Suizid-Projekte, sucht euch Hilfe und geht nach außen und fangt an zu reden. Das Schlimmste ist wirklich, wenn man diese Gedanken für sich behält und damit denkt, man darf es, weil es ein Tabu ist, mit niemandem bereden. Das, ja, ist eigentlich so das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben will. Und ja, ich habe es auch natürlich ganz krass in einer sehr merkwürdigen Rolle erlebt, dass in Phasen, wo ich selber Suizidgedanken hatte, ich im Dienst auch mit suizidgefährdeten Personen in Kontakt gekommen bin. Und ich habe immer versucht, selbst da, sofern es die Situation zuließ, persönlich zu werden und zu sagen, ich kenne das, was du da durchmachst und es lohnt sich zu kämpfen. Ich denke mal, ich habe damit hoffentlich auch einigen Personen geholfen. Es ist vielleicht nicht ganz professionell gewesen, das nicht so zu trennen in dem Moment, aber ja, es ist authentischer, als tatsächlich nur mit der Zwangseinweisung zu drohen und seine Maßnahmen durchzuziehen. Ich weiß, was das bedeuten kann und ja, von daher hoffe ich, dass ich da einigen auch helfen konnte. Und ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Wie gesagt, solltet ihr ähnliche Gedanken haben, sollte das Thema Suizid für euch tatsächlich akut sein, sucht euch Hilfe. Das ist wirklich das Beste. Kotzt euch irgendwo aus und wie gesagt, zur Not anonym. Ja, jetzt ist diese nicht ganz so leichte Folge so langsam zu Ende. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gewählt habe, dass ich es jetzt auf die persönliche Art und Weise gemacht habe. Denn ja, was nützt ein Fachvortrag über ja, Erklärungsmodelle zu Suizid oder ja, das bringt halt nicht viel. Ich glaube, die persönliche Erfahrung ist da viel mehr wert. Und ich bin froh, dass ich heute lebe. Ich genieße es. Ja, es liegen gerade zwei wundervolle Geschöpfe neben mir, von denen man sich da immer viel abgucken kann. Zwei Hunde. Das waren immer meine kleinen Lebensretter. Und ja, man soll es einfach für sie machen, jeden Tag genießen. Und das Leben ist einfach wertvoll. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, passt gut auf euch auf. Ciao.